In der vergangenen Folge hatte ich es ja bereits angekündigt. Herting FM wartet noch mit einem, genau genommen, zwei adventlichen Specials auf. Heute am 30. November findet der Herting KI-Tag in unseren heiligen Hallen statt. Und weil wir deutlich mehr Anmeldungen zu verzeichnen hatten, als wir Platz haben, haben Marlene und ich beschlossen, auch die Daheimgebliebenen teilhaben zu lassen und mit den Referenten ein bisschen über deren Thema zu sprechen und daraus letztlich zwei Podcast-Folgen zu machen und damit, herzlich willkommen zu Folge 45 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien.
Herzlich willkommen auch von mir. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marlene Schreiber und in der Tat haben wir heute volles Haus. Während unten alle gebannt den Referenten lauschen, haben wir uns ab und an rausgeschlichen, beziehungsweise während unser Kollege Sebastian und ich das Event moderiert haben, hast du dich vor allem mit den Vortragenden rausgeschlichen und hast Mini-Gespräche über deren Vortragsthemen geführt. Wir haben unseren KI-Tag ja so ausgestaltet, dass wir einerseits zeigen wollen, was derzeit in der Praxis schon geht und andererseits mit den drängenden rechtlichen Fragen oder Problemen uns beschäftigt. Auch uns ist klar, dass KI noch in den Kinderschuhen steckt und die Möglichkeiten in 3, 5 oder 10 Jahren nochmal ganz andere sein werden. Und entsprechend werden sich auch die rechtlichen Regeln in der nächsten Dekade grundlegend ändern. Davon gehe ich ganz schwer aus. Aber wichtig für heute war uns mal in der Gegenwart zu schauen und eben zu besprechen, was jetzt schon geht und was Unternehmen derzeit machen müssen.
Genau, und daraus machen wir nun zwei Podcast-Folgen. Die erste zu den praktischen Themen hört ihr gerade. Und die Folge 46 wird dann KI-Recht. Da beschäftigen wir uns mit Datenschutzhaftung, mit KI-Richtlinien, mit Urheberrecht und zu meinem Leidwesen auch dem kommenden AI-Act. Diese Folge kommt in den nächsten Tagen raus, wenn ihr unseren Podcast abonniert habt, bekommt ihr das automatisch mit, sonst müsst ihr immer mal wieder in eurem Podcast-Player nachschauen, ob auch die rechtlichen Belange schon online sind.
Also lieber abonnieren und heute dementsprechend hört ihr Interviews mit dem KI-Berater Dominik Wojcik, mit Viktor von Essen, der gerade ein Legal Tech Startup gegründet hat, mit Ralf Hühnermann von Odoscope, die eine der Customer Engagement Plattformen betreiben. Und mit Michael Neuber, der einen Einblick in die KI-Verwendung in Google-Tools gibt. Viel Spaß wünschen wir euch.
Ja, und mein erster Gesprächspartner, Marlene hat es gerade schon angekündigt, ist Dominik Wojcik. Du bist Online-Marketing-Urgestein, wenn ich das so sagen darf. Hast eine Rocket-Vergangenheit. Wir haben auf gemeinsamen Konferenzen waren gemeinsam auf Konferenzen.
Das stimmt.
Sagen wir so. Ja, du hast eine Agentur gegründet, groß gemacht, verkauft.
Auch das ist korrekt.
Auch da ausgestiegen und bist jetzt seit einiger Zeit freier KI- und Online-Marketing-Berater unter der Marke Evolution Next.
Richtig.
Hast Zeit, dich mit den spannenden Themen zu befassen.
Die brauche ich auch,
ja. Die brauchst du auch. Ja, herzlich willkommen, Dominik Wojcik, nochmal. Und wir springen mal gleich rein. Du hast gerade eine fulminante Keynote gehalten, die ich mit Freude verfolgt habe. Und ich habe mir mal ein paar Punkte rausgepickt, die wir jetzt in der nächsten Viertelstunde vielleicht besprechen können. Erstmal, du hast logischerweise gesprochen über GPT.
Ja.
Überraschung. Ja, Generative Pre-Trained Transformer. Die den Sprachmodellen zugrunde legen. Vielleicht sprechen wir mal darüber, wie funktioniert das eigentlich und was sind diese Transformer, was ist da das Innovative? Übrigens, heute, 30.11., ist ja genau ein Jahr ChatGPT Opening.
Public Opening.
Genau, aber vielleicht, ja, funktionsweise, schieß mal los.
Genau. Also ich glaube, das Revolutionäre, weil Sprachmodelle gibt es ja schon seit Ewigkeiten, die auf Wahrscheinlichkeitsberechnung halt des nächsten Wortes oder des nächsten Tokens, wie man ja so meistens sagt, also in dem Bezug also auf Silben zum Beispiel, könnte man es so ein bisschen runterbrechen. Das Revolutionäre war 2017 die Erfindung von, ich glaube, 2 Google-Developern, die sogenannte Transformer-Modelle gemacht haben. Und zwar in der Wahrscheinlichkeitsberechnung basiert ja eigentlich immer so ein bisschen auf, ich nehme ein Wort und beziehe es auf das nächste und das übernächste, überübernächste. Und darauf baue ich mein Trainingsset. Und wenn man halt einen Korpus hätte, also ein Buch halt, ja, mit Millionen von Wörtern, ich versuche jedes Wort in Relevanz zu einem anderen Wort zu ziehen, dann wären diese Berechnungsmodelle irrational groß und es wäre nicht mehr möglich. Und dann sind so 2 schlaue Developer gekommen und die haben dann gesagt so, wir versuchen die Gewichtung innerhalb dieser entsprechenden Daten oder diese Texte halt einfach zu verändern. Und das beste Beispiel ist eigentlich ja, wenn ich einen Roman habe und ich habe ganz am Anfang einen Mord, ja, dann wird der Mörder ganz am Schluss erst aufgeklärt. Und das schaffen diese Transformer-Modelle sozusagen, die Relevanz von einzelnen Teilen in Bezug zueinander zu nehmen, über große Distanzen innerhalb des Textkorpus. Und das schafft dann sozusagen diese neuen Modelle, die einfach schlau sind. Wenn man halt am Anfang irgendwas fragt, in eine Konversation reingeht, kann es sich die Dinge merken, auch die am Anfang gesetzt worden sind, und kann darauf halt dann wesentlich bessere und genauere Antworten geben. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Revolutionäre in diesem System, dass es auch in die Kommunikation reingehen, Chat, ja, also wir gehen ja nicht nur Input-Output, sondern wir konnten längere Zeit lang mit diesen Modellen halt kommunizieren über mehrere hunderte von Wörtern, tausende von Wörtern. Und das ist, glaube ich, so das Thema, wo es dann wirklich so eingeschlagen hat. Also diese Transformer-Modelle schaffen eigentlich Relevanz zwischen wichtigen Teilen, die vorher nicht so berechnet worden
sind. Dass man sozusagen nicht nur den nächsten Buchstaben, das nächste Wort versucht zu predikten, sondern ja, den Text dann schon mehr, nicht als Ganzes, aber dann eben mit einer Gewichtung.
Genau, auch in der, also auch in den Trainingsdaten. Ja? Also ja. Dass dann halt wirklich geguckt, was sind denn die wichtigsten Teile, wo stehen sie zueinander und wie werden sie miteinander dann halt zusammen verwoben. Genau, und darauf basieren an die sogenannten Transformer-Modelle.
Jetzt haben die allermeisten ja ChatGPT schon ausprobiert, den Zuhörern möglicherweise bewusst, dass es da verschiedene Versionen gibt. Ja, aktuell ist 4 mit einem Datenbestand von...
Oh, ich glaube, also es ist nicht offiziell gesagt worden. Also okay. Man rechnet von 2 Trillionen Parametern, also was 2 Billionen deutsche Parameter trifft. Ja. Es sind 8 Modelle wahrscheinlich im Hintergrund laufen. Bei GPT-3.5 ist es ein Modell, das ist Multimodalmodelle. Das heißt, also es gibt zum Beispiel ein Modell, das weiß man auch nicht, zum Beispiel für Programmiersprache oder
so. Lustig, dass das Ding ja OpenAI heißt, aber ja gar nicht mehr Open ist, ne? Also
ja, ich glaube, die haben irgendwo so ein bisschen auf dem Weg halt irgendwie so ihre Gemeinnützigkeit verloren und sind eigentlich eher so gemerkt, kacke, wir können ja richtig in Richtung Profitabilität gehen. Da gab es ja auch schon den einen oder anderen größeren Vorfall.
Hat den niemand mitbekommen?
Nee, hat niemand... Das ist ja. Ein bisschen eine Comedy-Show gewesen oder eine schlechte Soap-Opera.
Also Sam Altman, wem das jetzt nichts sagt, ein kleines Gründer. Bisschen hin und her.
Ja. Genau, also ich glaube, da gibt es bis heute noch nicht die offiziellen Statements, woran es denn gelegen hat, dass er dann raus ist und dann doch wieder rein. Ich glaube, der Druck der Investoren war extrem hoch. Diese goldene Gans, die wir jetzt in diesen, sagen wir mal, Rezessionszeiten, die wir jetzt aktuell haben, halt nicht zu gefährden. Und da war mit Sicherheit der Druck der Investoren halt extrem hoch.
Genau. So, jetzt haben wir ein bisschen gesprochen, was ChatGPT oder überhaupt GPT-Modelle können. Vielleicht, was mich immer so ein bisschen stört, ist so das unwissende Naserümpfen über was es nicht kann. Und bis heute sieht man eben auf LinkedIn so, ja, schaut mal, ich habe jetzt hier gepromptet und jetzt hat er 8-3, 5 ausgerechnet, dann sage ich ihm aber, das stimmt nicht, und dann sagt er, ja, hast recht, ist 7. Ja, vielleicht dazu sagst du da mal ein bisschen Aufklärendes dazu.
Ja, genau. Also das ist halt, wenn ich halt einen Taschenrechner nehme, dann will ich halt irgendwas ausrechnen. Ich nehme ja nicht einen Taschenrechner, um irgendwie einen Brief zu schreiben, ja. Und genauso ist es halt andersrum. Also das sind Sprachmodelle und keine Rechenmodelle und auch keine Faktenmodelle. Das heißt, deren Stärke liegt eigentlich eher in der Kreativität, würde ich sagen, als in der Sachlage oder Faktenlage halt irgendwie. Also die versuchen natürlich wirklich möglichst dicht dran zu sein, aber diese Halluzinationen, die man sagt, das passiert in einem Sprachmodell, wo die Wahrscheinlichkeit einfach nur des nächsten Wortes berechnet wird. Und das halt zu adaptieren, ich glaube, so Grundaufgaben kann es manchmal ganz gut und es wird auch gefeintuned. Aber sobald man irgendwo in Multiplikation von zweistelligen Zahlen geht, wird es dann halt schwammig und dann muss ich einen Taschenrechner nehmen. Weil das Modell ist dafür nicht ausgelegt worden.
Es wäre ja nicht schwierig, das sozusagen zu adaptieren, den Taschenrechner noch mit einzubauen. Dann muss er halt erkennen, dass da eine Rechenaufgabe drin ist und das dann plus das eben nicht Sinn der Sache. Ja, es geht ja nicht darum, wie du sagst, ja, wenn ich rechnen will, kann ich Excel nehmen oder mir anders behelfen, dann muss ich nicht ein Sprachmodell verwenden. Also so viel, vielleicht Aufklärung dazu. Ja,
was spannend vielleicht ist, gerade jetzt auch die ersten Multimodalmodelle, die halt auch das Rechnen wahrscheinlich wesentlich verbessern werden. Es gibt dieses, ich sag mal, nicht Geheimprojekt, aber so ein bisschen das größere Projekt bei OpenAI, das nennt sich QStar intern bei denen. Und das scheint wohl in den ersten Gerüchten halt möglich sein zu adaptieren, Grundrechenaufgaben eines Grundschülers halt wirklich zu können. Ja, und das sind dann halt, glaube ich, die ersten Punkte, wo wir dann wahrscheinlich auch Rechenmodelle mit integriert kriegen innerhalb dieser künstlichen Intelligenz für Sprachmodelle. Und dann wären es multimodalen Modelle, was ja jetzt auch schon da ist, indem wir halt Sprache halt irgendwie verarbeiten, indem wir Bildgenerierung haben. Also diese Modelle werden weitergehen als nur Sprachmodelle.
Genau, und das wird sich eben in alle Richtungen nach vorne entwickeln, und zwar nicht linear, sondern wir sehen es ja jetzt, ja, von jeder... Das
ist gefühlt exponentiell, ja.
Absolut, ja, von jeder GPT-Version zur nächsten ist es eben ein Quantensprung, und es macht eben wirklich einen riesigen Unterschied, was man da was man da nutzt. Ja, du hast von Grundschülern gesprochen. Wahrscheinlich, wenn wir gucken, was irgendwann mal KI können wird, dann sind wir wahrscheinlich noch deutlich darunter, was jetzt die Entwicklungen angeht. Trotzdem, uns geht es ja heute bei dem KI-Tag vor allem darum, zu gucken, was jetzt schon geht. Und eine Sache, die eben auch sehr beeindruckend ist, wenn man sie das erste Mal gesehen hat, ist die Bildgenerierung. Du hast gerade schon angedeutet. Und in deiner Keynote auch so ein bisschen gesagt, welche drei wesentlichen Produkte das da gibt. Vielleicht können wir das nochmal rausgreifen und du sagen, wo so die Unterschiede und Vor- und Nachteile liegen.
Genau, also das bekannteste KI-Bildgenerierungstool ist wahrscheinlich Midjourney, was die meisten immer mal gehört haben, weil es sehr, sagen wir mal, versucht, ein realistisches Abbild der Bildgenerierung zu schaffen. Und Midjourney ist für mich halt wirklich so ein Tool, was man sehr gut nehmen kann, um Stock-Images oder Landscape, also Landschaftsbilder, wenn ich halt irgendwas brauche, was so ein bisschen schick aussieht, was halt so ein bisschen realistischer ist, ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, was man mittlerweile auch sehr gut feintunen kann. Das heißt, man kann Stile halt irgendwie generieren, die sich dann auch über neue Bilder halt ziehen. Das heißt, man hat so einen gewissen Wiedererkennungswert.
Style Sheet, wenn ich meine Website oder irgendein ähnlichen Bildern, dann kann ich das
sozusagen. Genau, nutzen. Du hast halt wie so ein Style, ja genau, so ein Style Guide, würde ich halt fast schon sagen. Ein Style Tuner nennt sich das halt bei Midjourney, was wirklich sehr, sehr toll ist, was halt auch geshared wird, wo dann halt Leute neue Stile erfinden und diese dann halt auch der Community zur Verfügung stellen, was wirklich ganz, ganz cool ist. Dann gibt es Stable Diffusion, was eher so ein bisschen seine Stärke in der Individualisierung halt liegt. Da gibt
deutsches
so
Unternehmen, ne? München ist das, glaube ich, dahinter. Stable Diffusion, was irgendwie auch ganz cool ist, oder?
Gute Frage.
Also ich glaube, das gehört
zu Stability AI. Ich glaube, die sitzen in Amerika, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Also ich glaube, das ist ein amerikanisches Unternehmen. Das ist halt wirklich sehr, sehr cool, wenn es darum geht, zum Beispiel Objekte zu trainieren, Personen zu trainieren, wenn ich halt einfach ein gewisses Objekt habe, was ich immer wieder in Bildern drinne haben möchte, ja, ein Model oder so, oder ich möchte einen eigenen Avatar irgendwie von mir haben, Bild von mir in verschiedenen Posen. Ich habe das mal gemacht als Pilot, als Doktor, als Richter, ja, so, da kann ich das halt alles sozusagen von mir halt dann generieren, das muss ich trainieren und habe dann halt eine Möglichkeit, dieses Objekt dann immer in meine Wunschumgebung halt einzusetzen. Oder ich habe Formen und genau, also Formen, die ich halt wiedergeben möchte, zum Beispiel, wenn ich bestimmte Posen habe oder einen QR-Code halt generieren möchte, der ein bisschen künstlerischer ist, dann benutzt man so das sogenannte Control-Net innerhalb von Stable Diffusion. Aber man muss sich das vorstellen, wirklich wie so ein Flugzeugcockpit. Wenn ich das halt einsetzen möchte, da sind so viele Schalter und so viele kleine Hebel, die man halt irgendwie verstehen muss. Also man muss sich da wirklich stark einarbeiten. Dafür ist es am meisten Customizing, weil das ist halt das meiste, was ich halt individualisieren kann. Ja, und dann gibt's halt Dolly, war eigentlich so eines der ersten führenden Bildgenerierungstools, würde ich sagen, neben Disco Diffusion. Und das ist mehr so Illustrationsthematik. Also wenn ich halt nicht so auf diese Keyword-lastigen Prompts halt gehen möchte, wo ich dann halt sehr die Sachen halt eher natürlich beschreiben möchte, ja, dann würde ich eher so ein Dolly nehmen, ja, wenn ich halt einen Text habe und wo ich mir wie ein Sprachmodell halt einfach kommuniziere, dann kann das Dolly sehr gut adaptieren und aufsetzen. Das kann zum Beispiel Midjourney oder Stable Diffusion nicht. Da muss man sich das vorstellen, wie so Keywords, die ich nacheinander eingebe. Und bei Dolly kann ich halt wirklich einfach sagen, ich brauche jetzt ein Bild von Weihnachtsmann, der im Astronautenanzug halt auf dem Mond rumhüpft, ja, und dann wird er das genauso generieren und bei den anderen beiden müsste ich es halt anders machen. Also es ist sehr simpel und einfach zu nutzen für die meisten User, die da halt irgendwie ein Bild generieren wollen. Das sind so, glaube ich, die drei größeren. Da gibt es noch ganz viele andere, kleinere Tools. Ich denke, mittlerweile gibt es.
Und wenn ihr das jetzt hört, gibt es schon wieder neue Tools, obwohl es fünf Tage hier dazwischen liegen.
Boah, ohne Witz, also ich habe selten einen Bereich gesehen, der so schnell neue Tools raushaut wie die Technologie dahinter ist ein Open Source, ja, und jeder macht so ein bisschen sein Feintuning drauf und individualisiert es so ein bisschen. Das ist natürlich schön, weil die Community dann so involviert wird und man da wirklich viele kreative neue Tools halt sieht, macht den Markt aber natürlich unglaublich unübersichtlich. Und verliert sich da ja teilweise in diesen Tools, weil es halt einfach, genau, man braucht Zeit. Und die Zeit hat man meistens ja nicht, weil man durchaus immer noch Geld verdienen muss. Und man muss da sehr stark selektieren, glaube ich, welche Tools da sinnvoll sind und welche man halt irgendwie im produktiven Einsatz dann halt gerne haben wollen würde.
Genau, dafür braucht es dann Leute wie dich, die Unternehmen beraten können dabei. Was ist jetzt für euren Zweck, wenn ihr jetzt Content-Produktion macht?
Ja, genau.
Ja, du hattest vorhin auch erwähnt, irgendwie, ich habe Produktbilder und will die halt in einer bestimmten Umgebung zeigen. Da brauchst du halt ein anderes Tool.
Als, oder klassisch auch Ethnien. Also wenn ich Zielmärkte habe wie in Asien oder in Afrika oder halt irgendwie in Südamerika, dass die Models dann halt vielleicht nicht unbedingt alle sehr westeuropäisch aussehen oder so, dass ich die adaptiert haben möchte. Genau, Individualisierung. Ja, also es gibt schon die ersten größeren E-Commerce-Player, die natürlich auch Fashion-Bereich da halt sehr individuell angehen. Google von KI halt versucht auch Körper halt irgendwie auf Textilien halt draufzulegen. Das heißt, es gibt 80 verschiedene Körperformen, Ethnien damit kann ich sehen, wie es halt zum Beispiel auf einem ähnlichen Typ von mir halt irgendwie aussehen würde. Es gibt super viele Anwendungsbeispiele. Und ich glaube, da muss man Case zu Case schauen, was da sind.
Genau, also sprich für die Unternehmen, die überlegen, ja, was machen wir jetzt mit KI, was vielleicht über, lass mir den Blogbeitrag zusammenfassen und nochmal neu schreiben oder irgendwie anders schreiben, für eine andere Audience hinausgeht. Es ist viel, viel mehr möglich, als man jetzt nur ChatGPT ein Jahr und bisschen Midjourney
siehst. Ja, ich glaube gerade auch die Content Creator, die werden eine super spannende Zeit haben, weil gerade diese Sprachbarrieren brechen alle gerade weg. Also Podcasts werden automatisiert vielleicht in 15, 20 Sprachen, 50 Sprachen publiziert werden können.
Freut euch schon auf meinen italienischen Podcast.
Ja, das Schöne ist ja mittlerweile auch, dass die Sprachen ja wirklich eins zu eins deiner eigenen Stimme halt genutzt werden. Also Mr. Beast hat es ja auch mal vorgemacht, einer der größten YouTube-Influencer irgendwie der Welt. Der hatte auch einen spanischen Kanal halt irgendwie noch selbst sehr ohne KI halt so installiert. Und das halt irgendwie auszurollen auf alle Sprachen wird für Content Creator unglaubliches Enabling sein halt. Und ich glaube, das ist halt super spannend.
Das gibt es aber Videomandanten nutzen das. Sie machen halt ein Tutorial, für deren konkreten Zweck, eine Bedienungsanleitung mehr oder minder. Ja, und die rollen es halt in 15 Sprachen aus und lassen dann nur noch mal einmal einen Native Speaker rüber gucken, ob es jetzt kein völliger Unsinn ist. Und es ist super.
Ja,
also
ja,
das
genau.
Gibt's alles. Genau, jetzt sind wir schon sozusagen jenseits von ChatGPT und Bildgenerierung. Was hast du vielleicht noch für 2, 3 Sachen, die auch funktionieren, die in die Richtung geht, die man in Unternehmen einsetzt oder einsetzen kann?
Also was ich genau Richtung künstliche Avatare, Online-Schulungen, Seminare finde ich zum Beispiel HeyGen extrem gut. Das schafft künstliche Avatare deines Abbilds, also nicht nur Pseudomenschen, sondern auch dein echtes Abbild in deiner Sprache, finde ich extrem smart, extrem gut.
Das haben vielleicht viele gesehen, ne? Das war ja auch, ist noch niemals 2 Monate her, als das auf LinkedIn so eine, wo das dann alle ausprobiert haben, und du hast es eben auch drin gehabt mit HeyGen nach dem Motto, hier, sag mir mal 3 Sätze in 5 verschiedenen Sprachen, die ich noch nie gesprochen habe. Das ist
absolut beeindruckend. Also, hat mal meine Mutter auch, ich bin polnischer, Abstammung halt, auch mal ein Video mit Polnisch von mir halt immer geschickt, hat sich gewundert, sprichst du denn so gut Polnisch, ja?
Also, seit ich nicht mehr ich bin.
Seit es die KI halt sozusagen übernommen hat. Und es ist auch wirklich witzig, also wie gut dann die Sachen halt da wirklich übersetzt werden. Und es ist extrem gut. Da gibt es auch noch ein anderes Tool, es nennt sich nur für Sprache, 11 Labs, finde ich noch besser. Also trifft es noch mal ein bisschen mehr die Tonalität auf die Umgebung und so. Ich hatte auch in der Keynote ja auch dieses Beispiel mit Karl.
Grüße ihn raus, Karl Kratz war heute auch da, ohne dass er es wusste.
Ohne dass er wusste, genau. Also ich habe es ihm auch gezeigt, er war auch ein bisschen so, was ist hier los? Ja. Das war schon auf jeden Fall spannend. 11 Labs, also ist meiner Meinung nach Voice Cloning und Voice Creation aktuell eines der Tools, die halt, glaube ich, am stärksten sind. Dann gibt es noch Pika und Runway, die ich auch extrem gut finde, was in Richtung Videogenerierung halt geht. Die schaffen es mittlerweile aus einem einzigen Bild ein richtiges Video draus zu generieren. Meistens kurze Abläufe. Man kann sehr genau Inpainting machen, welche Bereiche sollen sich bewegen, welche nicht. Also die neuesten Videos, die ich dort gesehen habe, sind sehr, sehr beeindruckend.
So Animationen sind es dann, ne?
Meistens Animationen, genau. Aber es gibt halt, also es muss nicht nur auf Illustrationen sein oder auf künstliche Bilder, sondern es kann auch auf echte Bilder halt angesetzt werden. Da kommt es immer noch zur Artefaktbildung. Aber ich glaube, in den nächsten 12 bis 18 Monate werden wir da
Wir sind 3 Jahre alt. Wir KI und dass das jetzt vorangehen wird, ist Wahnsinn. Ja,
es ist, die Entwicklung ist irre. Also ich bin ja 25 Jahre im Internet unterwegs und es gab vielleicht höchstens so das iPhone-Moment, ja, aber so die Mobilitätswelle dann halt irgendwo kam mit den Apps und alles. Das war vielleicht vergleichbar noch fand ich. Aber was anderes in dieser Geschwindigkeit, in dieser rasenden Geschwindigkeit von einer Technologie, die halt irgendwie Besitz greift des ganzen Internets, habe ich so noch nicht erlebt. Also es ist wirklich beeindruckend.
Ja. Ja, beeindruckend ist das Stichwort fürs Ende unseres kleinen Teils hier. Ja, wir treffen uns im halben Jahr und oder wenn ihr das im halben Jahr hört, dann denkt ihr, wovon redet der? Das ist ja mindestens 10 Jahre her.
Kaffee,
genau, ja. Wir machen dann ein Remake jede Woche. Nein, aber vielen Dank, Dominik, auch nochmal
danke, Martin,
für deine Keynote.
Danke auch für die Einladung.
Und alles, was wir teilen können, findet ihr in den Shownotes dazu. Schon an der Stelle schon einmal angesagt.
Danke. Tschüss.
Ciao. So, der nächste im Bunde, der berichten darf, wie KI in der Praxis eingesetzt wird, hat gerade seinen Talk beendet unten vor 70 Leuten und die Münder sind noch offen. Ganz beeindruckend gewesen. Bei mir ist Viktor von Essen. Hallo, lieber Viktor.
Hi, Martin, freue mich, dass ich hier bin.
Ja, ich mich erstmal. Du bist Volljurist, Anwaltskollege bei Freshfields länger gewesen, unter anderem in Oxford studiert. Du hast eine, ich sag mal, Schiedsgerichtsbarkeits-Background, yep. Schon immer auf der Litigation-Seite der Macht gewesen. Das hat dir unsere Litigators, die ich extra eingeladen habe, deinem Talk dabei zu sein, gefreut. Und hast dann aber, ich will nicht sagen, die Seiten gewechselt, aber bist schon eine Weile Startup-Unternehmer, hier auf dem AI-Campus bei Merantix tätig gewesen und hast ganz frisch ein Legal-Tech-Unternehmen, nämlich Libra, gegründet und genau. Vor allem darüber und die Projekte, die Use-Cases, die ihr da beackert, würde ich ganz gerne sprechen, um einen Eindruck davon zu vermitteln, jetzt jenseits des E-Commerce, was geht jetzt eigentlich und jenseits dessen, was wir jetzt heute Morgen dann schon gehört haben, ChatGPT und Midjourney und so weiter, was geht jetzt alles? Vielleicht steigen wir einfach ein, du sagst mal kurz, was die Idee hinter deinem Startup ist und was da deine Beweggründe waren.
Ja, fantastisch. Vielen Dank, Martin. Also meine Beweggründe waren, ich habe am Ende meiner 10-jährigen Anwaltslaufbahn noch Informatikkurse in Harvard Online belegt und war ganz begeistert von dem Impact, den man damit haben kann. Und bin dann Legal-Tech-Unternehmer geworden, habe angefangen bei Entrepreneur First, das ist ein Talent-Investor. Und schließlich habe ich dann vor ein paar Monaten die Sache in die eigene Hand genommen und bin zu Merantix gegangen. Das ist ein AI-Venture-Studio. Da gehen jedes Jahr mehrere AI-Companies draus hervor. Ich bin ja sozusagen der Jurist. Und habe, wie gesagt, vor 2 Wochen gegründet. Da ich selbst aus der Litigation komme, geht es bei mir beim Startup auch um Litigation. Ich arbeite sowohl mit Rechtsschutzversicherungen als auch mit einem Kanzleinetzwerk zusammen. Da geht es um Litigation Automation. Es geht darum, Streitbeilegung effizienter zu machen. Das war auch immer schon eine Herzensangelegenheit bei mir. Ich habe zu Beginn meiner Karriere beim Internationalen Schiedsgerichtshof in Paris habe ich pro bono so ein Sondertribunal gebaut für Handelsstreitigkeiten zwischen Israelis und Palästinensern. Denn da gab es zu jener Zeit kein Forum. Also ich war immer schon interessiert, systemische Verbesserungen herbeizuführen und Foren zu bauen oder Vergleichbares. Und jetzt mit der Digitalisierung, auch mit meiner Company, will ich also auch Streitbeilegung klüger machen mit künstlicher Intelligenz.
Jetzt sagst du Streitbeilegung, aber du baust ja nicht den Richter. Das war jetzt gerade in der Diskussion auch. Ist ja schön, dass du alles digitalisierst und dann kommt deine 6.000 Verfahren beim Landgericht Stuttgart an und wir haben Stillstand der Rechtspflege. Wo kommt die Streitbeilegung her?
Ja, also Streitbeilegung ist ein Element, was wichtiger ist denn je. Also ich selbst habe 40% etwa der Disputes gesettelt, für die ich verantwortlich war. Als Anwalt. Und jetzt ist es so, ich arbeite mit dem Rechtsschutz zusammen. Der Rechtsschutz, für den ist es ganz wichtig, nicht nur als Risk-Taker, sondern als Solution-Provider verstanden zu werden. Da geht es wirklich darum, auch außergerichtlich maximal viel beizulegen, nicht um jeden Preis. Aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Element meiner Arbeit, um vielleicht ein Vergleichsbeispiel zu nennen. Man kann jetzt mit der KI relativ viel anstellen. Man kann entweder Lungenkrebspatienten sozusagen besser behandeln oder man kann Menschen sagen, sollen weniger rauchen. Ich glaube, an dem Ansatz ist relativ viel dran. Also wenn wir disruptiv jetzt drüber nachdenken, was man mit der KI machen kann, dann kann man genau da ansetzen. Also ein Mensch, der ein Rechtsproblem hat, dem einfach so effizient wie möglich helfen und die sozusagen Interessen der Anwaltschaft ausklammern. Der Anwalt sozusagen chargt dann normalerweise per Stunde und ist dann mitunter auch nicht nur incentiviert, die Sache vom Tisch zu zu bekommen. Und deswegen, glaube ich, setze ich da an und denke sehr intensiv auch drüber nach, wie man eben auch in der Hinsicht Wirkung entfalten kann.
Da haben ja, du hast den Rechtsschutz erwähnt, die Rechtsschutzversicherung natürlich schon immer ein anderes Interesse gehabt als die Anwälte. Wir bei uns kommt es ja praktisch nicht vor, Wirtschaftsrechtsschutz, D&O vielleicht mal, aber sonst die typischen Verkehrsunfälle, Mietrechtsstreitigkeiten, Kündigungsschutz haben wir ja jedenfalls mal von Verbraucher- und Arbeitnehmerseite nicht so sehr. Gleichwohl interessiert uns natürlich auch, wie man Dinge vereinfachen kann. Ja, wie gesagt, meine Litigation-Kollegen, ja, da dürfte der Durchschnittsschriftsatz 70, 80 Seiten haben, außerhalb von ein, zwei Verfügungsverfahren. Die haben natürlich ein bisschen ein Problem. Die Standardisierung ist, da ist jetzt nicht, selbst wenn man IT-Streitigkeiten hat, haben wir sie nicht so viel, dass mir jetzt nach dem jetzigen Eindruck es sich lohnt, da eine Engine zu bauen. Du hast gerade ein paar gezeigt, vielleicht kannst du mal ein bisschen in die Use Cases gehen.
Ja, sehr gerne. Also ich nehme mal vielleicht den Personal Injury Case. Das ist auch das Beispiel, was in den USA schon funktioniert und praktiziert wird. Es gibt ein Startup aus San Francisco, die haben eine AI-powered Drafting-Maschine gebaut, dass eine Krankenakte hochgeladen wird und dann wird ein Settlement Proposal generiert. Das Startup hat es geschafft, auf proprietären Daten sich Zugriff zu verschaffen. Und eine AI zu erschaffen, die solche Schriftsätze generiert in der Qualität, die kein Anwalt manuell in der Form so ohne weiteres erstellen kann.
Gerade in der Geschwindigkeit logischerweise.
Genau, und die Settlements sind nachweislich 25% höher als mit ordinären Arbeitsprodukten.
Ja.
Und das ist schon eine tolle Errungenschaft. Das ist natürlich auch nur erzielt worden, indem man sich vertikal spezifisch fokussiert. Also ich glaube, die neue Technik wird jetzt aktuell relativ viel horizontal eingesetzt, also zum Beispiel Recherchetools, Zusammenfassung von Entscheidungen und Ähnliches. Da geht bei mir die Reise nicht hin, sondern ich fokussiere mich oder spezialisiere mich auf Litigation und vertikal spezifische Anwendungen, um dann wirklich Expert-Workflows abzudecken und die zunehmend zu automatisieren.
Also deine Kunden müssten ja, ich sag jetzt mal, die Massenkläger sein. Ne? Also wir haben es heute haben wir schon mal Datenschutz gesprochen, in der DSGVO natürlich, die Artikel 82 Verfahren. Wir haben, man kann es bei Verkehrsunfällen machen, irgendetwas, was aktuell ist, Dieselskandal googelt und ihr findet die Werbung, die Google Ads von den einschlägigen Kanzleien. Für die ist es natürlich Gold. Ne? Also das kann ja eigentlich nicht anders sein, als da 80 Referendare zu beschäftigen, die nichts weiter machen, als Textbausteine zusammenzukloppen. Das muss ja besser gehen mit einer, ist die Frage, ob eben ein Textbausteingenerator oder eine echte KI besser ist. Vielleicht da nochmal den Unterschied, das interessiert mich. Warum ist die KI besser als Textbausteine?
Ja, also erstmal mit Textbausteinen kann man mitunter ja sehr viel erreichen. Das Problem mit Textbausteinen ist, dass sie im Wesentlichen auf No-Code, Low-Code-Solutions aufgebaut werden. Also das sind im Prinzip If-Then-Programmierungen. Textbausteine werden im Regelfall auch klassisch manuell gelabelt, also Old-School Legal Tech. Und jetzt haben wir eine ganz neue Ära. Ich habe Unsupervised Learning, ich habe neuronale Netzwerke, die den Text semantisch verstehen, also sozusagen den Text im Inhalt nach verstehen, Argumentationsmuster erkennen. Und praktisch das Labeling zum Beispiel wegfällt und sozusagen Argumente generiert werden in einem Pluralismus in einer Art und Weise, wie das noch nie zuvor möglich war. Die aktuellen Herausforderungen sind natürlich dennoch gleichwohl sehr signifikant. Also ich muss zum Beispiel so sogenannte Retrieval Augmented Answer Generations Modelle aufbauen, dass ich praktisch auch dann wiederum das Halluzinationsproblem in den Griff bekomme. Also man kann sich die KI so vorstellen wie so ein riesen Tier, so ein gewaltiges Tier, so ein Stier, ja. Und der muss halt auch irgendwie so ein bisschen in Schach gehalten werden, damit diese ganze Energie in die richtige Richtung geht. Also das ist genau bei mir die Herausforderung, ein Team zusammenzustellen mit exzellenten Ingenieuren, die genau das bewältigen können.
Okay, den Stier im Schach halten. Ja, und ich meine, warum? Also wir haben so ein, zwei Cases, insbesondere in der Verdachtsbearbeitung, wo Unternehmen uns fragen, ob jetzt ein meldepflichtiger Verstoß vorliegt und wir produzieren so eine Mini-Vierseiten-Gutachten, die zu, 82% identischen Inhalts sind. Und dann kommt der Sachverhalt dazu. Warum? Ja, da kommen wir mit den Textbausteinen klar. Aber es ist natürlich schon so, dass wir dann da sehr viel gefeilt haben, um Singular-Plural hinzubekommen und so weiter. Wenn man es schaffte, eine adaptierte und wahrscheinlich würdest du das in 4 Stunden machen, aber oder anders, vielleicht, ja, wenn man es schaffte, das sozusagen in einer KI zu gießen, wäre es viel besser. Und vielleicht da eingehakt, warum stehe ich da wie der Ochs vom Berg und du machst es in 4 Stunden?
Naja, also du stehst da nicht wie der Ochs vom Berg, sondern wir leben in einer Zeit, wo das alles noch furchtbar neu ist und wir alle auch irgendwie so ein bisschen wie der Ochs vom Berg stehen. Die Tools sind ganz neu, die alle explorieren das. Und ich denke mal, am Ende des Tages ist es aber genau der Punkt, den du angesprochen hast, Martin. Genau das ist das Potenzial, dass diese Kleinigkeiten, die bei diesen Rule-Based Solutions dann so störend waren und diese, sag ich mal, geringfügige Wendigkeit von dieser Applikation, weil es so starr ist, so Decision Trees, ja. Was sehr viel auch Infrastrukturarbeit erfordert hat, um da Arbeitsergebnisse zu produzieren, die brauchbar sind. Also mein typisches Beispiel in einem Litigation Workflow ist, dass ich mit Metadaten eine Klageschrift verfassen kann in einem standardisierbaren Fall. Aber spätestens bei der Replik bin ich dann draußen, wenn ich dann erwidern muss auf die Gegenseite. Und das Tolle ist, dass die KI das jetzt eben kann, in einer noch nie dagewesenen Art und Weise. Aber auch da müssen wir technisch natürlich noch erstmal das schrittweise entwickeln. Also tatsächlich dieses Beispiel von der Krankenakte aus USA, die haben es geschafft. Aber das war auch sehr viel Arbeit. Insgesamt hat das Startup mehrere Jahre gebraucht, um dieses Level zu erreichen. Aber die Entwicklungszyklen werden auch kürzer. Das heißt, die KI entwickelt sich immer schneller. Und die Faszination der aktuellen Situation ist, dass es eben genau noch diese Reibung gibt, dass also noch nicht out of the box alles funktioniert und man selber bauen kann. Genau, es aber zur gleichen Herausforderung bleibt. Das macht die Sache ja so spannend.
Wir hatten gerade auch als ist ja eigentlich ein bisschen ein wiederkehrender Tipp jetzt heute gewesen, am Vormittag schon gewesen, da muss ja nochmal ein Mensch drüber gucken. Und dann war jetzt gerade auch aus dem Publikum der Einwand, und braucht es uns dann überhaupt noch und so weiter. In the long run darf es ja eigentlich nicht so sein, dass ein Mensch noch drüber gucken muss. Und ehrlich gesagt, das Halluzinieren musst du ja erstmal erkennen können. Also wenn wie in den USA die lustigen Fälle, die Gerichtsentscheidung zitiert hat, die es nicht gab und die aufgeflogen sind und so weiter. Wenn du dich nicht drauf verlassen kannst, das würde ja ein Student oder ein Referendar nicht machen. Der würde ja nicht, hoffentlich, gibt's vielleicht auch, aber nicht jetzt sich einen Case ausdenken. Aber wie willst du das Halluzinieren erkennen, wenn du gar nicht so tief im Fall drin stecken möchtest mehr?
In der Tat, zumal da ist das Problem, wenn du 5% Halluzinationen hast, das zu erkennen, erfordert so viel Aufwand. Also natürlich muss das Ziel eines jeden KI-Ingenieurs sein, da auf ein Level zu kommen, was den Mensch outperformt und das ist ja auch schon möglich oder soll bald möglich werden. Dennoch will ich persönlich betonen, dass das menschliche Element eine ganz große Rolle spielt, gerade bei Jura, weil Jura ist auch einfach mehr als Texterstellung und Schriftsatzdrafting, sondern auch zum Beispiel Negotiation oder Plädoyers halten. Und ich glaube, da gibt es sehr viel Spielraum, denn am Ende des Tages ist es auch nicht nur anwaltliche Arbeit, kann man ja nicht nur reduzieren auf Schriftsatzaustausch oder Vertragsdrafting, sondern es gibt manchmal auch Klauseln, da muss man so wie beim Notartermin, da sitzt man dann halt mit allen Beteiligten 2 Stunden und diskutiert über eine Klausel. Ich glaube, solche menschlichen Elemente wird es immer, zumindest in absehbarer Zukunft, wird das auch immer genau ein Charakteristikum von einem sehr guten Juristen, menschlichen Juristen sein und der wird auch weiterhin für genau solche Situationen gebraucht werden.
Ja, dann aber möglicherweise nicht mehr so viele. Also das hatten wir ja gerade auch. Genau. Ja, du hast dann den schönen Satz gesagt, das wird alles so komplex, wir werden erstmal noch mehr Anwälte brauchen. Genau. Danke dafür, ich wollte schon abbrechen. Nein, aber im Ernst, das habe ich schon vor Jahren mit Kollegen international diskutiert. Dieses Middle Layer, du wirst immer Leute brauchen, das Feeding machen, die entscheiden oder beobachten, womit trainiert wird. Und du wirst natürlich die Kollegin mit 15 Jahren Berufserfahrung brauchen, die dann am Ende das auf die Straße bringt. Aber den Associate, der 3-4 Jahre da ist und sich jetzt so ein mittleres Wissen erarbeitet hat, ob man den dann immer noch braucht, ist dann die Frage. Ja, also
in der Tat, da streiten sich ja die Geister. Also einerseits wird Goldman Sachs Studie 44% wird automatisiert. Gegenthese ist, dadurch, dass alles komplexer wird, wird man auch irgendwie mehr Menschen dann benötigen. Aber ich denke, du hast recht. Also gerade dieser mittelschwere operational Part, da wird doch sehr viel Automatisierung stattfinden und der Jurist, für den bleibt dann natürlich erstmal auch insbesondere diese Best-of-Class-Rolle. Der Bespoke Partner mit den 15 Jahren Erfahrung, genau, und da wird das uns schon andere betreffen. Also da denke ich mal, wird schon viel Druck auch ausgeübt werden auf die Anwaltschaft, ja.
Absolut. Schließen möchte ich mit einem Satz, den, oder mit einer Slide, die du hattest, ja, und vielleicht ist das der Weg, wo es hingeht. Lawyer supported by software versus AI supported by lawyer.
Genau.
Ja, dann ist die Frage, wer ist der Lawyer, den es dann da braucht? Wahrscheinlich nicht immer jemand mit 15 Jahren Berufserfahrung, aber genau. In die Richtung geht's vielleicht, oder?
Ja, in der Tat. Also in der Tat, das ist, ist wahrscheinlich so dieser Paradigmenwechsel, der bevorsteht. Was man aber dennoch abschließend betonen muss, ist, dass dann gleichwohl dieser Lawyer noch eine sehr große Relevanz haben wird müssen, denke ich. Weil übergeordnet betrachtet, glaube ich, haben wir auch jetzt sehr viel Verantwortung, das auch alles in die richtige Richtung zu steuern. Und da ist dann am Ende des Tages doch auch wieder der Mensch gefragt.
So, und damit schließen wir. Der Mensch ist gefragt, nicht nur hier, wobei ich heute auch schon gehört habe, auch Podcasts wird es dann automatisiert geben. Wir geben nur noch ein bisschen die Stimme, kennst ja dann schon ein bisschen Background und dann baut sich der Podcast selber zusammen, wie sich der Schriftsatz selber zusammenbaut und so weiter. Lieber Viktor, ganz toll.
Herzlichen Dank, Martin.
Nicht nur den Vortrag, sondern jetzt auch hier dafür. Ich glaube, die Zuhörenden konnten jetzt, nachdem der Dominik gesagt hat, was alles, sagen wir mal, ganz generisch geht und horizontal geht, jetzt bei Viktor hören, was jetzt, wenn man es in die Vertikale zieht, im Einzelnen gehen kann. Ein bisschen Standardisierung braucht es, um das wirklich sinnvoll zu machen. Aber wenn dann, ist AI da für uns. Vielen Dank.
Super, danke.
So, bei mir steht nun Ralf Hühnermann, der Gründer und CEO von Odoscope ist, einem Unternehmen, was eine Customer Engagement Plattform betreibt. Ja, du hast Elektrotechnik studiert, in Neuroinformatik promoviert. Wie lange ist es her?
Oh, das ungefähr ist 20 Jahre her.
also ein Mann der künstlichen Intelligenz der ersten Stunde, kann man sagen.
Die Technologien haben sich ja auch seitdem kaum geändert, nur die Modelle sind größer geworden. Ja.
Und funktioniert besser. Ne?
Das funktioniert besser, man hat bessere Hardware, ja. Aber die grundlegenden Ideen dahinter, die sind schon gleich geblieben.
Du bist Guest Speaker in Stanford, habe ich gelesen.
Ja.
Was machst du da?
Da durfte ich mal im Bereich für Executive Marketing auch vorstellen, was wir unter Situationalisierung verstehen und wie das geht. Und bin ja von dem Professor Babaschiff eingeladen worden.
Top. Personalisierung ist ja ein bisschen euer Thema und darüber möchte ich jetzt ganz gerne auch mit euch sprechen. Also eine nächste Viertelstunde, einen Use Case, der eben viele Unternehmen im E-Commerce betreffen kann und nicht nur im E-Commerce, sondern eigentlich alle, die eine Website haben, können ja tendenziell davon profitieren, dass nicht jeder das Gleiche angezeigt bekommt. Das ist ja ein bisschen so die Grundmessage, ne? Aber du bist natürlich viel besser in der Lage zu sagen, worum es bei euch geht.
Ja, Personalisierung von Online-Shops hat natürlich ganz viele Aspekte, ne? Also es fängt damit an mit Hallo Martin, schön, dass du wieder da bist, ja. Bis hin, dass ich eigentlich etwas simulieren möchte, was im stationären Handel passiert, dass ich im Prinzip in den stationären Handel reinkomme und abgeholt werde von einem Verkäufer, der ein paar Worte mit mir wechselt, der mich kurz mustert und mir dann Empfehlungen gibt und mir Dinge anbietet, die mir gefallen. Und je häufiger ich zu ihm wiederkomme, umso mehr weiß er auch über mich. Und Online-Shops sind häufig immer noch sehr, sehr statisch. Und das Problem ist, dass die Sortimente aber immer größer werden. Ja, das heißt, der Online-Shop spezialisiert sich auf ein bestimmtes Feld, beispielsweise auf Laufschuhe oder auf Schuhe allgemein oder auf Sport. Ja, und da möchte ich aber, dass ich die zentrale Anlaufstelle werde. Das heißt, jeder, egal was er für Needs hat, soll bitte zum Thema Sport dann zu mir kommen. Und das bedeutet, dass mein Produktsortiment immens wird. So, deshalb bin ich ja dann der Spezialist zu diesem Thema. Aber das einzelne Individuum, der einzelne Nutzer, der hat nur eine ganz bestimmte Relevanz, der hat nur eine ganz bestimmte Sache, die er sucht. Und jetzt hat er das Problem, dass er quasi in diesem riesigen Sortiment sich irgendwie zurechtfinden muss. Und uns hat allen Google über Jahre beigebracht, alles, was für dich relevant ist, ist auf der ersten Seite, ja. Und das übertragen wir, dieses Verhalten. Das heißt, wir gehen jetzt mal gucken, ach, das ist ja ein Shop, der hat irgendwie was, was ich suche. Und dann gucke ich da mal rein. Und wenn ich nicht sofort sehe, was im Prinzip für mich relevant ist oder wo ich sage, oh, ja, das könnte was sein, das könnte der richtige Shop sein zumindest, dann bin ich auch wieder weg, dann gehe ich in einen anderen Shop. Ja, und da ist halt so ein ganz krasser Wettbewerb. Und deswegen ist es total wichtig, dass ich jedem Nutzer möglichst schnell relevante Produkte zeige. Und das ist im Prinzip das, wo wir uns so ein bisschen drauf verschrieben haben, dass wir gesagt haben, okay, ich muss den Shop so umbauen für jeden Nutzer, dass er sich abgeholt fühlt, dass er im Prinzip das für ihn Relevante findet. Und dass das Sortiment entsprechend umgestaltet wird. Die Landingpage zeigt andere Teaser an, die Suchergebnisse sind anders sortiert, die Kategorielisten sind anders sortiert. Vielleicht sind auch die Filter und die Facets anders sortiert, je nachdem, was für mich relevant ist.
Genau, also jetzt hat ja der Verkäufer im Laden, der hat jetzt einerseits, ist mir gerade eingefallen, ganz interessant, einerseits viel weniger Informationen über den Nutzer. Der sieht nicht, ob er ein iPhone in der Tasche hat oder mit einem Nokia 3210 rumrennt, was der Online-Shop möglicherweise oder weiß. Andererseits hat er wieder viel mehr Informationen. Wenn es eine erfahrene Verkäuferin ist, dann sieht die mich und denkt, okay, da muss ich jetzt nicht in die Billigkiste greifen, aber auch nicht ganz nach oben. Wie geht ihr damit um?
Das ist im Prinzip kommt da ja auch, also im Online-Shop habe ich das Problem ja aufgrund von DSGVO und Privacy-Browsing und so weiter, dass die meisten Nutzer eigentlich nicht identifiziert werden können, zumindest nicht, bevor sie sich einloggen.
Solange sie nicht wollen, ne? Wenn sie wollen, prima.
So. Ja. Und das Gleiche ist aber im Retail-Shop ja auch. Das heißt, die Verkäuferin hat dort auch sehr viel mit Leuten zu tun, die sie noch nie zuvor gesehen hat. Also muss sie irgendein Maßwerk sich gebildet haben, ja, und dann mustert sie die Leute, ne, und sagt, okay, die Frisur, die Brille, die Schuhe und so weiter. Das ist natürlich, das kann am nächsten Tag ganz anders aussehen, weil man dann im Jogginganzug kommt und am Tag vorher ist man im Anzug da gewesen, dann wird man vielleicht auch ganz anders behandelt. Aber das ist nun mal der Best Guess. Das ist das, was sie gerade in dem Moment über einen weiß und das nimmt sie sozusagen als Maßgabe. Und im Online, da haben wir halt eben dann solche Informationen wie, ja, der ist mit dem iPhone da oder eben mit einem Windows-Rechner oder unter Linux oder mit einem Android oder sowas. Und ich weiß aber auch, derjenige kommt über Instagram oder kommt über Facebook oder über den Newsletter auf die Seite. Und jetzt kann ich halt in den Daten gucken und kann quasi feststellen, dass Leute, die mit einem iPhone kommen, ganz andere Dinge kaufen als die Leute, die über einen Windows-Rechner kommen. Oder dass Leute, die über Instagram inspiriert wurden, auf meine Seite zu kommen, ganz andere Dinge kaufen als Leute, die bei Google gesucht haben. Und das kann ich mir zunutze machen. Ich kann im Prinzip sagen, okay, ich weiß sehr, sehr viele verschiedene Faktoren. Ja, also beispielsweise Kaufverhalten sonntags nachmittags ist auch anders als montags morgens um 7. Leute in Berlin-Mitte kaufen anders als im ländlichen Baden-Württemberg. Das sind alles so Faktoren und die habe ich eben auch von unbekannten Nutzern. Und jetzt kann ich im Prinzip mein Wissen, nämlich die Daten aus der Vergangenheit, das ist das Wissen des Shops, nutzen und zu sagen, ja Mensch, wenn jemand mit solchen Eigenschaften kommt, für was interessieren Sie sich denn? Und das ist dann sozusagen der Erfahrungsschatz der Verkäuferin im Geschäft. Ja. Und so ist der Online-Shop, hat seinen Erfahrungsschatz in seinen Tracking-Daten, ja?
Genau.
Und das kann man nutzen.
Und wie nutzt ihr das? Es ist eben, sagen wir mal, Segmentbildung ist ja schon sehr alt, dass Richtig. Man jetzt sozusagen weiß, die Münchner werden im Zweifel mehr Geld ausgeben als die Kollegen aus Berlin-Wedding. Aber wo ist der KI-Aspekt sozusagen?
Also hier ist jetzt das bei der wie du sagst, gibt's schon sehr lange Segmentierung. Also ich sage jetzt mal bei der klassischen Personalisierung, ja, da muss ich halt hingehen und muss solche Segmente festlegen. Das ist natürlich sehr endlich, weil ich muss sie manuell festlegen und auch manuell pflegen. Ich muss also sagen, okay, ich habe festgestellt, dass Leute in München teurere Produkte kaufen. Also booste ich für Leute aus München teurere Produkte. Ja, so, das kann ich aber irgendwie nur für eine bestimmte Anzahl von Segmenten machen. Wenn ich aber jetzt mehrdimensional werde und nicht nur die Städte nehme, sondern das Wetter mit rein, die Zeit, den Ort, mit welchem Device kommen die rein, und so weiter. Also ganz viele Faktoren. Dann habe ich ein Problem, dass ich eben keine Segmente und auch keine Mikrosegmente mehr manuell machen kann. Und hier kommt jetzt die KI ins Spiel, die dann quasi Lookalike Audiences bildet. Das heißt, das ist im Prinzip das Gleiche, was auch TikTok macht, wenn es uns quasi uns süchtig machende Contents präsentiert, so dass wir immer dranbleiben. Das funktioniert auch mit Lookalike Audiences. Und im Prinzip ist das hier das gleiche Prinzip. Das heißt, wir gehen hin und sagen, okay, was wissen wir über den Kunden oder den Nutzer? Und das kann halt dann der rein unbekannte Nutzer sein. Das kann aber auch einer sein, den ich wiedererkenne und wo ich eben mehr Wissen habe. Ich weiß, der kauft immer Premium Brands, der kauft hochpreisig ein, kauft
nur bei Rabatt mindestens 20%.
Dann gibt's die anderen, die nur Discount Schnäppchenjäger sind und so weiter. Und solche Informationen kann ich natürlich dann auch einfließen lassen und dann bilde ich quasi eine Lookalike Audience von Leuten in der Vergangenheit, die so ähnlich waren, mit so ähnlichen Eigenschaften, und gucke mir an, für was haben die sich interessiert. Ja. Und dann kann ich im Prinzip so treffgenau wie möglich, ja, weil mehr Informationen habe ich in dem Moment halt nicht, zumindest deutlich relevantere Dinge zeigen, als wenn ich statisch allen Leuten immer das Gleiche zeige, immer den gleichen Shop. Ja.
Und ich glaube, was so ein bisschen das Missverständnis ist, ist, dass ja selbst wenn ihr nur sehr wenig wisst, ihr trotzdem bessere Ergebnisse erzielen könnt, indem ihr, du hast es ja gerade schon gesagt, aber indem ich eben dem trotzdem dann eben die Bestseller-Anzeige oder wo die KI erkennt, wo das System erkennt, solche Leute kaufen typischerweise das am ehesten. Und dann mag der Uplift nicht so sein, als wenn ich ein komplettes Psychogramm hätte von der Person, aber es ist eben trotzdem sehr relevant wahrscheinlich.
Ja, also wir erreichen damit in der Regel zweistellige Uplifts, also 10-15% sind da locker drin, auf mobilen Endgeräten sogar manchmal über 20.
Wow. Mehr Verkauf.
Es wird mehr verkauft, es gibt größere Warenkörbe. Man kann das Ganze jetzt natürlich auch unterschiedlich tunen. Man kann also sagen, optimier mir das Ganze auf höhere Warenkörbe, optimier mir das Ganze auf höhere Marge auch, ist auch möglich.
Höhere Marge, less returns.
Less returns, ganz genauso, das gibt es auch. Je nachdem, welche Daten ich halt berücksichtige, kann ich das eben machen. Und wenn wir jetzt die Relevanz von Produkten berücksichtigen oder berechnen, oder die KI das im Prinzip bestimmt, dann ist es so, dass im Prinzip alle Events mit den Produkten dort zur Relevanzbildung mit einfließen. Also haben die Leute sich das Produkt angeguckt? Wie stark haben die sich damit beschäftigt? Bis hin haben sie gekauft? Und dann kann man eben auch, haben sie auch wieder zurückgeschickt. Das heißt, das sind dann Produkte, die vielleicht sehr attraktiv waren auf den ersten Blick, aber hinterher wieder zurückgeschickt worden sind. Das heißt, die werden dann plötzlich nicht mehr so relevant. Ja.
Ja, prima. Diese Rückkopplung ist natürlich, wir haben natürlich, der Datenschutz, der denkt natürlich den Datenschutz mit, so ein paar Datenschutzthemen drin. Ne? Ihr sagt am Anfang, ihr kommt auch mit anonymen Informationen, also ihr wisst praktisch nichts über den Nutzer, außer was der Browser mitliefert. Aber wenn ihr natürlich tracken wollt, ob ein Kauf und ein Return Erfolg ist, dann ist es jedenfalls mal ein Pseudonym, was ihr da weiter verfolgen müsst. Aber da kommt man ja wahrscheinlich ganz gut hin mit.
Das machen wir nicht. Also wir tracken gar nicht.
Okay.
Wir sind reine Auftragsdatenverarbeiter.
Ja.
Das heißt, wir verarbeiten ausschließlich die Daten, die das Unternehmen bereits hat. Und das Unternehmen hat die Daten ja unter einem gültigen Consent
erworben. Genau, das ist jetzt sozusagen meine Hypothese gewesen. Ihr seid, das haben wir gar nicht gesagt, ihr seid quasi ein Tool-Anbieter, wenn man so möchte, der eingebaut wird in den Shop und dann Auftragsverarbeiter seid. Für mich relevant und für das Gesamtprodukt natürlich relevant, dass es dann rechtlich funktioniert für die Unternehmen, und die haben dann entweder, wenn sie zu dem Ergebnis gekommen sind, sie brauchen eine Einwilligung dafür, dann haben sie sich eine eingeholt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bestimmte Dinge zur Verbesserung der, sagen wir mal, User Experience, zur Relevanz der Ergebnisse dann eben auch ohne gesonderte Einwilligung auskommen.
Genau, man kann damit im Prinzip 100% des Traffics im Shop mit relevanteren Inhalten versorgen, ja. Je mehr die Leute von sich preisgeben, umso mehr besser kann ich natürlich, umso zielgenauer kann man das natürlich ausspielen. Aber grundsätzlich geht es eben auch für Nutzer, die eben keinen Consent geben, die im Privacy-Browser daherkommen oder die schlicht und ergreifend einfach nur ein iPhone haben, weil das alles wegblockt. Ja?
Ja.
Und auch die kann man eben damit bespielen, weil ich eben weiß, guck mal, Leute mit einem iPhone kaufen halt eher solche Produkte. Ja?
Und das zeige ich
denen halt auch an.
Andersherum ist es auch möglicherweise, wenn man es gut macht als Shop, leichter als anderenorts einen Consent sich einzuholen. So nach dem Motto, es ist doch auch für dich besser, wenn du relevante Produkte angezeigt bekommst. Ich hier auch schon ein paar Mal erzählt, ich bin einer der größten Zalando-Kunden. Bin da sehr, wenn man erstmal den Shop gefunden hat, dann mag man den ja auch nicht wechseln. Und da bin ich natürlich viel eher bereit, denen zu sagen, okay, gib mir das gesamte Personalisierungsprogramm.
Genau.
Weil was soll ich mich jetzt ständig durch Tom Taylor wühlen, wo ich ja schon 11-mal gesagt habe, ich mag das nicht kaufen. Zeigt mir doch gleich die Marke, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich darauf anspringe.
Ganz genau, ganz genau. Und das weiß das System natürlich dann nach einer gewissen Zeit auch und kann entsprechend dir die Sachen ausspielen. Ja.
Sehr gut. Also ich glaube, wir sind einmal durch euer Produkt. Ich habe vorhin
es gibt da noch einen Aspekt.
Genau, hau raus.
Und zwar das war jetzt immer nur die Relevanz für den Kunden, aber es gibt halt auch noch das Business-Interesse.
Ja.
Und das Business-Interesse besteht darin, dass ich bestimmte Produkte, auch wenn sie vielleicht jetzt gerade nicht so relevant für die Kunden da draußen sind, aber ich habe sie nun mal leider auf Lager und die müssen weg. Oder ich habe Private Labels, die ich bevorzugt verkaufen möchte, weil ich eine höhere Marge habe. Dann kann ich eben so ein KI-gestütztes Merchandising machen. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, pass mal auf, sieh mal zu, dass du diese Produkte abverkauft kriegst. Und dann sucht die KI quasi die Nutzer, bei denen die am besten zu platzieren sind.
Ja.
Und so kann ich halt bestimmte Sachen nach vorne bringen und damit ein Merchandising im
Prinzip machen. Wir hatten ja jetzt in der Diskussion heute auch schon öfter, ja, da muss noch mal ein Mensch drüber gucken und so weiter. Das wird ja jetzt hier im Regelfall nicht passieren können. Aber der Mensch steuert halt. Ne? Ja, ich stelle mir so vor, ich kenne jetzt euer Produkt nicht, aber das wird ja irgendeine Art Dashboard geben.
Genau, es gibt so ein Control-Panel mit einem visuellen Preview auch. Das heißt, ich kann dann genau sehen, wenn ich jetzt so und so stark hier das so ein bisschen übersteuere, beispielsweise jetzt Sales-Produkte, dann kann ich sofort sehen, wie viel Sales-Produkte sehen die Leute denn jetzt?
Ja.
Ist das vielleicht zu viel? Ist das zu wenig? Ja, oder ist mir da zu viel Rot drin? Oder was weiß ich? Ja, oder jetzt Barbie-Time, ich möchte mehr Pink sehen, ja? Dann kann man das eben genauso aussteuern.
Und ich kann es eben dann auch segmentbasiert aussteuern und sagen.
Ich könnte dann auch segmentbasiert aussteuern. Ja. Ja, ich kann es zusätzlich machen. Das heißt, ja, pass auf, für bestimmte Segmente möchte ich einfach eine ganz andere Verkaufsstrategie haben.
Ja.
Ich möchte beispielsweise sagen, Leute, die über Google Shopping kommen, denen zeige ich insgesamt günstigere Produkte an.
Ja.
Ja, und Leute, die über meinen Newsletter kommen, denen zeige ich eher die Premium-Produkte an. Ja, so kann ich das eben. Und dann bleibt es aber immer noch dort, auch immer noch mit Lookalike Audiences quasi
ja,
mikrosegmentiert, ja.
Ja, also und es ist natürlich, man kann immer, sagen wir mal, sich zu Tode optimieren. Ja, irgendwann wird man wahrscheinlich auch einen Punkt machen müssen und es dann keinen Sinn mehr machen. Aber das Schöne an dem KI-Produkt ist ja, dass es kostet ja jetzt nicht so viel, dann das mehr anzupassen, ne?
Und dann kann ganz man genau. Und ich spare halt irrsinnig viel Zeit, um mein Sortiment zu steuern und trotzdem zu personalisieren. Das heißt, ich habe zwei Dinge in einem. Und spare unheimlich viel Zeit, nutze meinen Traffic auf der Seite deutlich effizienter und kann eben auch noch eine clevere Sortimentsteuerung machen.
Genau. So, also das sehr gutes Schlusswort, lieber Ralf. Ich glaube, man hat jetzt, deshalb fand ich den Use Case jetzt auch in deinem Vortrag super gesehen, dass es eben im E-Commerce ganz konkrete Anwendungsfälle gibt, wo die jetzt eben über das, wir machen ChatGPT und Midjourney oder so hinausgeht, wie kann man einfach Produkte im Shop nutzen, also Tools für den Shop nutzen, um Effizienz zu steigern. Darum geht's ja am Ende.
Ganz genau.
Ja, herzlichen Dank für deinen Besuch. Dann
ich
auch nochmal bei mir.
Recht herzlich, ja. Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Ralf.
Ciao, Martin.
Ja, letzter Teil von Folge 45 von Herting FM, der Podcast für Rechttechnologie und Medien, wollte ich zwischendurch mal kurz erwähnen. Und bei mir steht Michael Neuber. Michael ist, glaube ich, mein erster Associate gewesen, langes her, was danach lange beim BVDW-Justiziar und bis jetzt auch schon wie lange bei Google?
4 Jahre.
4 Jahre bei Google, die Zeit rennt. Du bist dort Senior Manager Government Affairs and Public Policy und Head of Data Privacy and Security. Dass du
so
Zeit hast für heute, hier bei uns vorbei zu schauen. Ja, also Michael, welcome. Schön, dass du jetzt hier auch bei mir kurz noch vorbei
Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gut. Ich würde mal anfangen, ich hatte es gerade erwähnt, du bist bei Google. Google setzt sicherlich schon lange und viel, viel mehr, als wir das kennen oder wissen, AI ein. Vielleicht magst du mal kurz den generellen Approach sagen, wie Google als Riesencompany rangeht an das AI-Thema.
Das mache ich gerne. Ich glaube, der eine oder andere wird es schon mal gehört haben. Google hat sich selbst als AI-First-Company bezeichnet, seit 2016 Sundar Pichai, der CEO von Google, diese Strategie ausgerufen hat für den Konzern. Und schon im darauffolgenden Jahr, 2017, gab es die ersten Ergebnisse der Forschung, die bei Google schon seit Jahren vonstatten geht und ist resultiert in der Veröffentlichung eines Papiers zu neuronalen Netzwerken und zu dem Transformers und Fusion-Modell. Der eine oder die andere wird das T aus Transformers kennen. Das ist in vielen Produkten drin. ChatGPT ist da ein ganz prägnantes Beispiel, der Chatbot, der Anfang des Jahres für Furore gesorgt hat. Aber es gibt auch ganz andere Produkte. Wir haben 2018 zum Beispiel in der Suche auch KI-Elemente integriert, damals unter dem Namen BERT. Auch das unter der Nutzung der Transformer-Technologie. BERT steht zum Beispiel für Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Also ihr könnt sehen, die Technologie ist nicht erst seit einem Jahr in aller Munde. Sie lebt in Google fort. Ich kann vielleicht mal zwei Beispiele geben, wo das alles noch eine Rolle spielt.
Also vielleicht noch mal ganz kurz. Das hat ja der Dominik vorhin ganz am Anfang von diesem Podcast und heute Morgen beim AI Day oder so einem KI-Tag schon erwähnt mit den Transformers und auch erklärt, wie das funktioniert. Genau, vielleicht es scheint zu stimmen, dass Google oder Google Engineers damit was zu tun hatten.
Das freut mich. Ich wollte nur zwei ganz anfassbare Beispiele, die jeder Mann, jede Frau jeden Tag in der Hand hat oder benutzt und trotzdem vielleicht nicht immer gewahr ist, dass dort auch KI drinsteckt, und zwar schon seit Jahren. Ein gutes Beispiel dafür ist Google Maps. Jeder benutzt es jeden Tag. Die Live-Verkehrsupdates, die Empfehlungen, die Routenplanungen, die bei Maps in Echtzeit generiert werden, basieren auf KI-Auswertungen. Zum Beispiel Gmail, das ist, finde ich, eine ganz interessante Zahl, ist KI generiert in der Lage, bis zu 10 Millionen Spam-Nachrichten pro Minute zu blockieren. Ich glaube, wir wären alle überfordert mit den Spam-Nachrichten dieser Welt. Ich glaube, die Zahl war mal 80% des gesamten E-Mail-Verkehrs im Internet. Es besteht aus Spam. Wenn wir da nicht Hilfe von künstlicher Intelligenz hätten, wären wir ziemlich aufgeschmissen. Und vielleicht noch ein letztes. Jeder, der ein Pixel-Telefon zu Hause hat, wird das kennen. Die Sofortübersetzung in mehrere Sprachen auf dem Gerät ist natürlich auch eine KI-Anwendung.
Und auch das Suggest, was ihr schon lange habt, ist auch KI, genau, in Echtzeit. Gibt es also schon länger.
Gibt es schon länger und ist hoffentlich sehr, sehr hilfreich.
In der Tat, ist es. Genau, das waren die Beispiele. Ich hatte noch gefragt, ja, Googles Approach, Responsible AI. Wir hatten vorhin den Daniel Halft, ja, die den jetzt hier vermissen, die müssen in die demnächst erscheinende Folge reinhören zu dem Thema Haftung und KI-Richtlinien. Ja, ihr habt ja auch so eine Art Richtlinie euch gegeben. Sagt da vielleicht noch einen Satz dazu, bevor wir zu den Beispielen kommen.
Ja, gar nicht Art, sondern tatsächlich feste Prinzipien. Die haben wir schon relativ früh eingeführt, 2018 nämlich. Der eine oder andere wird es gehört haben. In 2018 gab es mal das Beispiel, dass ein Bot einen Friseur angerufen hat und KI-gesteuert einen Friseurtermin, ohne dass die Person am anderen Ende erkannt hat, dass es sich dabei um einen Sprachcomputer handelt. Daraus wurde abgeleitet, dass man hier nicht ohne Verantwortung unterwegs sein kann. Das Potenzial darin ist sowohl zum Guten als auch zum Schlechten relativ groß. Insofern hat man sich da Prinzipien gegeben. Das sind 7 Grundsätze, 7 klare Verpflichtungen, KI verantwortungsvoll zu nutzen, aufzubauen. Dazu zählt, dass man sie sozial beneficial einsetzt, also sie zu guten Zwecken benutzt, dass kein Bias zum Beispiel dort promoted wird, dass man Privacy by Design berücksichtigt und wissenschaftliche Exzellenz walten lässt bei der Entwicklung solcher Modelle. 4 Anwendungen der KI-Technologie dagegen sind klar als unter einem Ausschluss versehen. Also Dinge wie schädliche Nutzungsformen werden von Google sozusagen für APIs nicht unterstützt. Dazu zählt zum Beispiel, das hatten wir jetzt auch in der Diskussion rund um den AI Act, ist die Biometrie-Erfassung, also Gesichtserkennung. Solche Dinge sind, solange es keine klaren rechtlichen Rahmenwerke dafür gibt, verboten oder wird Google nach den Prinzipien nicht unterstützen.
Mhm. Genau, und die sind öffentlich, ne?
Die sind öffentlich.
Natürlich die Shownotes vielleicht auch nochmal die werden wahrscheinlich, wir haben heute schon gesprochen über KI-Richtlinien und gesagt, das sollte immer ein, sagen wir mal, Work-in-Progress-Dokument sein. So wird es bei euch auch sein.
Und so ist das. Es wurde jedes Jahr geupdatet und es gibt immer wieder Anpassungen und sind öffentlich verfügbar. Einfach mal googeln.
Auch, genau. Oder in die Shownotes gucken, da tue ich das nämlich rein. Dann habt ihr die AI-Principles und da gibt es dann so ein Update-Report, den man sich da runterladen kann. So, jetzt hatte ich dich gebeten, einfach mal sozusagen aus der Praxis zu berichten und einfach mal ein paar coole Beispiele zu nehmen. Das Maps-Beispiel leuchtet uns allen ein, aber vielleicht ein bisschen moderner oder moderner, neuer einfach. Euer Do-It-AI ist, glaube ich, eines der Sachen, die ihr macht. Vielleicht sagst du mal kurz, was sich dahinter verbirgt.
Genau, lang erwartet. Ich hatte schon Anfang des Jahres die ersten Anfragen. Wann kommt das endlich für Gmail? Wann schreibt Gmail mir die eigenen E-Mails? So oder so ähnlich ist das jetzt vorhanden. Duet AI ist die Lösung, die wir anbieten für unsere Workspace-Kunden, die Unterstützung haben wollen, KI-generierte Inhalte für die Präsentationen, für das Erstellen von E-Mails, aber auch zum Beispiel fürs Coding. Duet AI ist auf der Google Cloud-Plattform verfügbar für Enterprise-Kunden über Vertex AI, also unsere abgeschlossene Cloud-Plattform für Enterprise-Kunden, die dafür sorgt, dass die Daten, und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, den man mal machen muss zwischen diesen öffentlich zugänglichen Chatbots, die jedermann im Internet benutzen kann, von denen auch die Gefahr ausgeht, dass Unternehmensmitarbeiter dort Daten hinterlegen, die vielleicht nicht für jedermann zugänglich sein sollten. Dieses Problem wird mit solchen Lösungen wie Duet AI für Enterprise Workspace insofern gelöst, als dass es auf der Cloud-Plattform stattfindet und dort in einem abgeschlossenen Raum die Daten der Unternehmen nie diese Plattform, die den Unternehmen auch unter der Kontrolle des Unternehmens liegen, verlassen.
Und eben als auch nicht zum Training für andere benutzt werden.
Exakt.
Duet übrigens D-U-E-T geschrieben, nicht D-O-I-T.
Richtig. Duet AI.
Duet AI, nee, yes. Also Duet. Duet sozusagen. Der Co-Pilot ist es doch von sozusagen der.
Das Pendant ist das
ja. Co-Pilot. Genau. Richtig. Ja, und sag nochmal, was kann das und wie funktioniert das?
Also basierend auf der auf den Sprachmodellen, die wir haben, Palm 2 ist ja jetzt sozusagen das letzte Sprachmodell, das in über 100 Sprachen jetzt verfügbar ist. Sämtliche Medien sozusagen bedienen kann, Bildgenerierung, Textgenerierung, Sprachgenerierung und kann sozusagen bei all diesen Aktivitäten unterstützen. Coding ist da ein ganz herausragendes Beispiel. Auf den Plattformen, die Google Cloud zur Verfügung stellt, den Modeling-Plattformen, ist das für Duet AI für über 20 Programmiersprachen möglich. Das heißt, man hat eine breite Anwendungspalette an Code, den man da schreiben kann. Duet unterstützt zum Beispiel den Code während des Schreibens zu vervollständigen oder zum Beispiel Codeblöcke basierend auf Kommentaren, die man hat, zu generieren. Und wir glauben, und das hören wir auch aus dem Markt, dass das eine Revolution im Programmieren bedeutet, denn man muss nicht mehr notwendigerweise kompletter Experte in einer Programmiersprache sein. Es reicht, wenn man Basics versteht und dann damit umgehen kann. Duet erledigt dann den Rest.
Ja, top. Also dann wird sozusagen aus meiner Idee programmiert dann Duet AI das Makro, was ich brauche. Ich muss nur so beschreiben, dass es das versteht.
Pong für Anfänger.
Ja, sehr gut. Top. Zweite Beispiel. Du hast mitgebracht, das fand ich ganz spannend, weil es natürlich auch einen Legal-Kontext oder Legal-Background hat, ein Geldwäscheprodukt. Also nicht um Geld zu waschen, sondern um Geldwäsche zu erkennen. Ein Money Laundering Detection Tool, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau. Also Bekämpfung von Geldwäsche, ganz große Priorität im Koalitionsvertrag. Es wird auch erkannt, auch in Kreisen der Regierung, dass man hier etwas tun muss. Es gibt ja diese Financial Intelligence Unit, angegliedert ans Finanzministerium. Dort wollte man ja auch sozusagen eine Software dazu einsetzen. Sogar Bundeskanzler Scholz hat mal gesagt, Geldwäschebekämpfung würde man ohne ausgereifte KI-Tools auf Weltniveau nicht in den Griff bekommen.
Und hat er recht.
Und das ist mein Einstieg.
Da bin ich, Herr Neumeister.
Mein Einstieg. Google hat ein Anti-Money-Laundering-AI-Tool entwickelt, das in der Lage ist, auf Basis der von Kunden, in dem Fall Banken, die HSBC ist da ein großer Kunde dieses Tools, Geldwäschebekämpfung und das Nachverfolgen unseriöser Geldströme möglich zu machen. Das Ganze ist basiert auf KI, die eben in der Lage ist, nicht wie früher oder wie heutzutage in vielen Fällen die regelbasierten Aussiebprozesse verdächtiger Transaktionen, die sehr limitierte Wege des Draufschauens haben, anders zu sehen. Die KI guckt dann in Risikogruppen, in den Kontext der Transaktionen, die da eine Rolle spielen können. Und das hat ganz erhebliche Auswirkungen. Also nur mal zum Volumen. Schätzungsweise 2-5% des weltweiten Bruttoprodukts oder 2 Billionen US-Dollar werden jedes Jahr gewaschen. Das ist eine beträchtliche Menge. Allerdings werden nur 95% heutiger Systeme, die Geldwäsche identifizieren sollen, produziert und da werden falsch produziert. Also das sind False Positives, 95%.
Die sich dann sozusagen jemand angucken muss und dann sagt, oh doch nicht.
Und dann wird gesagt, nee, da ist doch nichts passiert. Und 98% dieser angeschauten Fälle, die gipfeln nie in einem Bericht, der dann irgendwann eine Relevanz hat für die Erkennung von Geldwäsche und einen Bericht darüber.
Und jetzt kommt euer Tool.
Jetzt kommt das Tool. Das Tool guckt nach Instanzen oder Gruppen von Privat- oder Gewerbekunden mit hohem Risiko schon mal per se und hat dann einen Kontext Approach und das verkürzt die Verarbeitungszeiten für den großen Kundenstamm, den Banken ja typischerweise haben, extrem. Falschmeldungen, also solche False Positives, wurden in den ersten Tests um 60% reduziert und wir wissen alle, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Wir wissen alle, dass das Geld kostet, Menschen zu beschäftigen, die sich nur mit solchen Ausforschungen beschäftigen. Da eine 60-prozentige Reduzierung solcher Falschmeldungen zu haben, ist riesig. Es wird dann ein Risk Score ausgeworfen und der ist dann sozusagen dafür da, dann tatsächlich solche Transaktionen viel, viel besser als zuvor zu tracken.
Jetzt müssen wir und sollten da nicht in die technischen Einzelheiten gehen, aber eine Sache fällt natürlich schon auf, während Do-It AI ja quasi ein horizontales Produkt ist für alles Mögliche. Ich kann dann mir Code generieren lassen, ich kann mir mein Excel viel effektiver machen und so weiter. Ist das ja jetzt ziemlich vertikal, ne? Es ist jetzt, wie kommt Google da drauf, in so einen Markt reinzugehen? Hängt das an was ihr sowieso macht? Oder warum habt ihr da ein solches Produkt?
Ich glaube, es geht bei der Durchsetzung von KI in der breiten Wirtschaft darum, zu zeigen, was geht. Und dazu bedarf es gewisser, und das hängt schon wieder auch ein bisschen mit den AI-Prinzipien zusammen, die wir uns da aufgestellt haben. Sie sollen für die Gesellschaft, aber eben auch für die Wirtschaft nützlich sein, von Nutzen sein. Und dazu gibt es bestimmte Fallbeispiele, wie zum Beispiel Geldwäsche, die adressieren einen Punkt in der Gesellschaft, nämlich das Vorbeischleusen von Geld, das eigentlich dem Steuerzahler oder den Kommunen, den Ländern, dem Bund flöten geht für Projekte, die er vielleicht für die Gesellschaft umsetzen will. Und das sind dann solche Use Cases, die man sich da raussucht. Deswegen ist Geldwäsche ein, ich sag mal, Prime-Example für solche Anwendungen.
Mhm. Ach, okay. Und letztlich, um zu zeigen, AI works. Und man kann sie eben für alle möglichen Sachen nutzen. Und damit zu deinem letzten Beispiel, bisschen zurück zu Maps eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe. Project Greenlight, vielleicht, jetzt seht ihr die Slides nicht, anders als ich, viele Autos, die im Stau stehen.
Genau, kennen wir ja alle.
Google macht's besser.
Genau, Google hilft dabei.
Wir beide fahren natürlich einfach mit dem Fahrrad vorbei.
Google hilft dabei, dass die Städte es besser machen, vielleicht ist das so rum richtig. Denn das Project Greenlight, wir haben in Hamburg, mit der Stadt Hamburg dazu eine Partnerschaft, aber auch noch in 12 anderen Städten, Manchester, Budapest, in denen wir diese Daten zur Verfügung stellen, die über Maps sozusagen den Verkehr einschätzen können, um den Verkehrsfluss zu verbessern und Emissionen zu reduzieren. Das Potenzial, das da drin steckt, ist gewaltig. Und ich komme gleich nochmal zu einer kombinierten anderen Sache, die jeder kennt, aber nur mal, um das Project Greenlight in Zahlen zu fassen. Man hat herausgefunden, dass die Schadstoffbelastung an Kreuzungen 29 mal höher ist als auf offenen Straßen und die Hälfte der Emissionen an Kreuzungen eben aus diesem bekannten Stop-and-Go-Verkehr resultiert. Und deswegen war das so ein Ansatz zu sagen, auch da, Lebensqualität verbessern ist so ein Ziel, was vielleicht allen am Herzen liegt. Und Städte entlasten. Städte können heute nur entweder mit Sensortechnik an solchen Kreuzungen agieren. Die sind teuer und wartungsanfällig. Da braucht man wieder Personal.
Und der Grund, warum es nicht überall gemacht wird, es ist ja verrückt, dass das nicht erkannt wird, ja, dass ich trotzdem eben da mit laufendem Motor an der Ampel stehe, obwohl ringsherum nie kein einziges Auto steht.
Stichwort False Positives. Auch da wieder Fehleranfälligkeit. Oder man muss eben manuelle Fahrzeugzählungen durchführen und das irgendwie nachhalten. Dafür werden dann Herrscher von Studenten auf die Straße gelassen, die dann auch im Qualm stehen müssen. Also auch nicht so
Grüße
super.
Grüße aus der Vergangenheit.
Genau, aha, okay, gut zu hören. Das macht das KI-Modell, das sozusagen aus Maps generierte Daten dann zur Verfügung stellt für eine Interpretation durch die Stadt, die macht das dann in eigener Regie und kann diese Daten interpretieren und dann schauen, dass sie vielleicht grüne Wellen schaltet. Ja, das wurde hier, das macht das hier die Verkehrslenkung Berlin, ist das hier in Berlin, in Hamburg ist es eben die Stadt Hamburg, um sozusagen dann dort für besseren Verkehrsfluss zu sorgen. Das Schöne daran ist einfach, dass das in absolut kurzer Zeit umsetzbar ist. Ja, also diese KI zu trainieren auf diese Daten und dann Ergebnisse produzieren, das dauert teilweise nur Minuten bis Stunden und innerhalb von Wochen hat man dann die ersten Ergebnisse, auf die man dann reagieren kann. Und das ist also relativ schnell einsetzbar.
Weil ihr natürlich in Sekunden Informationen habt. Ne?
Weil die da sind und dann einfach verwertet werden können. Zur Kombination, das wollte ich noch kurz anfügen, jeder kennt das bei Google Maps, gibt es ein neues Feature, das auch in Deutschland ausgerollt ausgerollt wurde, das ist das Green Routing, also die besonders schadstoffarme Empfehlung einer Route. Und das zusammen, man muss mal diese Potenziale von KI zusammendenken. Also das ist Greenlight ist etwas für die Städte, für die Ampeln. Das Green Routing ist etwas für den Nutzer. Und wenn das alles zusammenkommt, also beim Green Routing haben Wissenschaftler in den USA, da wurde das als erstes und in Kanada ausgerollt, haben ausgerechnet, dass mehr als 500.000 Tonnen CO2 eingespart wurden. Oder das entspricht ungefähr der Entfernung von 100.000 kraftstoffbasierten Autos von der Straße. Und diese Potenziale kombiniert, das ist eben, wo die Wirkmächtigkeit von KI ansetzt. Und vielleicht noch ein letztes dazu. Wir haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, der digitalefaktor.de, kann man auch nachgoogeln. Dort wurden mal die Potenziale von KI für Deutschland aufgeschrieben. 330 Milliarden Wertschöpfungspotenzial, wenn 50% der Unternehmen in Deutschland KI wirklich mal einsetzen.
Da haben wir die Haushaltslücke.
Da können wir sie schließen. Ja. Also das ist ein gewaltiges Potenzial und ich glaube, in diesem Zusammenwirken, darin liegt die wahre Kraft des Einsatzes von KI auf allen Ebenen.
So, jetzt haben wir hier vier verschiedene Meinungen zu KI gehört. Micha hat das beste Schlusswort gehalten. Ich kann es mir sozusagen sparen. Leute, nutzt KI, schaut welche Tools es gibt in euren Unternehmen, die ihr schon einsetzen könnt. Schaut auch, welche Prozesse ihr habt, die möglicherweise ganz einfach zu vereinfachen sind. Micha, vielen Dank, dass du jetzt hier auch bei mir am Mikro noch
gerne. Ich weise auch nochmal darauf hin, auch Google hat über 700 Programme, kostenlose Kurse, die man nehmen kann. Allein 10 zu Generative AI, die man einfach im Internet nutzen kann, um sich dem ganzen Thema einfach mal zu nähern.
Sollte man tun. Ja, wir haben heute den KI-Tag gemacht, um sich dem zu nähern.
Sehr schön.
Und wir sind jetzt auch am Ende angekommen von Teil 1 meiner beiden Sonderfolgen von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, aus Anlass eben von unserem KI-Tag vom 30. November 2023, wenn ihr das erst in 10 Jahren hört oder vielleicht auch nächsten Monat, ist alles schon wieder veraltet, aber das ist ja auch das Spannende. Wenn es euch gefallen hat, was ihr hörtet, hört doch auch einmal in die anderen Folgen rein und abonniert, damit ihr über das Erscheinen der Folge 46 im Bilde seid, in der es dann eben um die rechtlichen Fragestellungen geht, die wir heute diskutiert haben. Im Interview dort wird dann unter anderem Professor Dr. Keber sein, der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, der sich überraschenderweise mit dem Datenschutz auseinandersetzen wird. Vielen Dank, kommt gut durch den Advent und bis bald. Ciao, ciao.